Herzlich willkommen zum neuen Denknetz Fokus. Heute wollen wir uns der Frage widmen, die im Moment politisch überall heiß diskutiert wird in ganz Europa, der Frage der Notwendigkeit einer Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Mein Name ist Cedric Wermuth und mein Gast heute in diesem Denknetz Fokus ist Tamara Funicello, ihres Zeichens Präsidentin, Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz und Nationalrätin für den Kanton Bern. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir steigen mit einer, würde ich sagen, offenen Frage ein. Ich habe es bereits in der Einleitung erwähnt. Das ist etwas überraschend vielleicht, aber die Arbeitszeitverkürzung ist von Island, wo wir von diesen berühmten Experimenten gehört haben, bis auch in die Schweizer Medien wieder ein Thema. Es gibt gewerkschaftliche Versuche, die Frage wieder aufs Tapet zu bringen. Sowieso, wenn wir in die Geschichte der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung zurückschauen, dann ist die Verkürzung der Arbeitszeit ein permanentes Thema. Der 1. Mai kommt aus dieser Debatte, kommt aber immer wieder zurück. Warum gerade jetzt? Warum beschäftigt uns die Frage nach der Erwerbsarbeit und ihrer Dauer derart oft innerhalb von linken Zusammenhängen?
Ich würde sagen, dass es höchste Zeit ist, dass uns diese Frage wieder beschäftigt. Es ist eine sehr aktuelle Frage und ich glaube, es ist auch eine Frage, die viele Krisen anspricht, die im Moment sehr akut sind oder akut werden. Also es ist eine Frage, die eine Antwort sein kann auf diese Krisen. Um das ein bisschen auszuführen, eben du hast es angesprochen, es ist eine Diskussion, die in der Arbeiterinnenbewegung immer wieder vorkommt. Aber es ist auch eine Diskussion, die die Frage aufwerfen kann, was ist überhaupt Arbeit und was wollen wir alles darunter verstehen? Das ist ein feministischer Ansatz, der schon lange da ist, aber der über lange Zeit auch nicht gehört wurde und jetzt mit dem Frauenstreik 2019 neu wieder an Aktualität gewonnen hat. Die Frage, was Arbeit ist, finde ich persönlich zentral. Nicht nur für die feministische Bewegung, sondern für die ganze linke Bewegung, weil es eben auch zeigt, was wir als Gesellschaft wichtig finden, was im Zentrum sein sollte, was wir anerkennen als Arbeit und was nicht. Das ist sicher ein Punkt. Dann, wieso gerade jetzt? Die Klimakrise gewinnt an Aktualität, nicht weil wir es nicht schon lange sagen, sondern weil es dank dem Klimastreik Thema wurde, immer wieder auch thematisiert wird, immer mehr in den Fokus rückt. Und die Arbeitszeitverkürzung kann eine Antwort auf die Klimakrise sein. Ich sage bewusst eine Antwort, sicher nicht die einzige, aber ist ein Anspruch. Und der dritte Aspekt, der, glaube ich, sehr wichtig ist, ist die Arbeiterinnenbewegung selber. Die Produktivität ist gestiegen in den letzten 50, 60 Jahren. Wir haben eine Digitalisierung, die passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren. Die Löhne aber, die stagnieren. Das heisst, dass die Produktivität und der Mehrwert, der erarbeitet wurde, der ist irgendwo geblieben. Und zwar nicht bei den Arbeiterinnen und Arbeitern, sondern eher bei denen reißen Prozent, würde ich jetzt mal behaupten. Und auch da ist wieder eine Anschlussfähigkeit an diese Frage. Und als vierter Punkt, es ist eine sehr aktuelle Frage auch, weil wir darauf angegriffen werden. Wenn wir sehen, auch die Rechte versucht, dieses Thema zu pushen. Einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern sie reden da ganz sexy von Flexibilisierung. Aber was sie faktisch damit meinen, ist, dass man immer weniger Arbeitszeit aufschreiben kann, dass sie immer weniger kontrolliert wird, dass man wieder in diese Akkordarbeitszeitlogik kommt. Und wenn man daran denkt, wann das aktuell war, war das aktuell, bevor wir ein Arbeitsrecht erkämpft haben, das auch den Namen verdient. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Und ich denke, dass der nächste große Kampf zwischen links und rechts, der wird auf diesem Feld stattfinden.
Du hast den Bogen weit aufgespannt über verschiedene Aspekte. Wir versuchen es ein bisschen Punkt für Punkt aufzurollen. Wenn wir aus der klassischen Debatte in der Arbeiter- und Arbeiterbewegung gehen, dann stellt sich immer sofort die Frage in den konkreten Kämpfen, beispielsweise um Gesamtarbeitsverträge. Wollen wir jetzt für mehr Lohn, eine höhere Entschädigung kämpfen oder kämpfen wir für eine Verkürzung der Arbeitszeit? Also für was wird die Produktivität, das Produktivitätswachstum quasi eingesetzt und wohin soll man es bringen? Ist das für dich ein Widerspruch oder geht es um beides oder geht es je nachdem, wo diese Auseinandersetzung stattfindet, einfach um verschiedene Prioritäten?
Ich finde, das ist ein komischer Widerspruch, weil ich denke, der Widerspruch, gerade aus linker Sicht, findet ja nicht darin statt, dass wir sagen, wollen wir eine Arbeitszeitverkürzung auf der einen Seite oder eine Lohnerhöhung auf der anderen Seite, sondern der Widerspruch, den wir ansprechen, der befindet sich zwischen Kapital und Arbeit und der ist auch in dieser Frage sollte er so gestellt werden. Wenn wir uns bewusst werden, wie viel Kapitalakkumulation stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten auf der einen Seite und wie wenig passiert ist für die Arbeitnehmerinnen auf der anderen Seite, dann liegt das problemlos drinnen, dass wir eine Erwerbsarbeitssenkung haben können, nicht nur bei Lohnangleich, sondern für die tiefen Löhne, für mittlere Löhne, durchaus auch mit einer Lohnerhöhung gekoppelt. Dann bei den hohen Löhnen, das ist eine andere Diskussion. Aber es liegt drin. Und ich glaube, wir dürfen uns dort nicht teilen lassen, weil es ist nicht eine Diskussion, die wir führen müssen zwischen Leuten, die das Privileg haben, genug zu verdienen und dementsprechend keine Lohnerhöhung brauchen, mit Anführungs- und Schlusszeichen, und denen, die sich eben eine Lohnerhöhung wünschen, weil sie das brauchen, weil sie gar nicht überleben können, sondern die Frage ist zwischen den 115 Milliarden mehr Gewinn gemacht haben letztes Jahr und denen, die verloren haben.
Du hast selber einen politischen Vorstoß eingereicht, noch in der letzten Session. Der verlangt eine Senkung der Wochenarbeitszeit. Das liegt nahe, 35 Stunden oder weniger. Diskutieren wir gleich. Man kann die Frage aber auch stellen, beispielsweise über das Rentenalter, also über die gesamte Lebensarbeitszeit. Was ist für dich die richtige Herangehensweise, wenn wir über die Senkung der Erwerbsarbeitszeit sprechen? Welches Modell sollten wir verfolgen? Und auf welcher Ebene geschieht das? Ist das eine gewerkschaftliche Aufgabe oder ist das Parlament tatsächlich der richtige Ort, allenfalls die Volksrechte, um die Frage aufs Tapet zu bringen?
Ich finde, es sind zwei unterschiedliche Fragen, weil ich finde die Frage nach dem Modell sehr spannend. Ich meine, ich bin der Weg gegangen mit der Wochenarbeitszeit, auch weil es ein Konzept ist, dass man gut...
35 Stunden ist der Vorschlag, den du machst, stimmt das?
Ja, 35 Stunden ist der Vorschlag, den ich mache, und zwar über irgendwie 10 Jahre verteilt, also wirklich sehr sozialdemokratisch, sehr gemäßigt.
Wie wir sind.
Wie wir sind, genau. Und zwar, weil ich die Debatte auch führen wollte über die Arbeitszeitverkürzung und nicht dann über die Stunden oder über die Radikalität des Vorstosses. Und ich denke, dass die Frage des Projekt selbst, wie man diese Arbeitszeit kürzen kann, das ist eine sehr spannende Frage. Ich kann mir auch Modelle vorstellen, wo man zum Beispiel sagt, man hat ein Arbeitszeitkonto mit Anführungs- und Schlusszeichen und in diesen Zeiten, in denen man keine Kinder hat, keine pflegebedürftige Eltern und das Gefühl hat, hey, ich kann gut 35 oder 40 Stunden arbeiten in der Woche, dass man das auch machen kann, aber dann über gewisse Lebensabschnitte reduzieren kann. Das fände ich zum Beispiel auch sehr eine spannende Diskussion, die man führen könnte. Ich glaube aber grundsätzlich muss man die Erwerbsarbeit einfach senken, weil es zu viel ist, was wir arbeiten, weil es gesamtgesellschaftlich stupide ist, weil es Leute gibt, die auch noch arbeiten möchten und zum Teil nicht können, die mehr arbeiten möchten und zum Teil nicht können. Und das ist sicher der Grundsatz. Aber das Modell, das finde ich eine Diskussion, die auch in der Linke passieren sollte. Was das Rentenalter angeht, ist es wirklich stupide, die Arbeitszeit zu erhöhen, der Hälfte der Bevölkerung, auch weil die Arbeitszeit erhöhen und die es dann nicht bereit sind, Leute über 50 anzustellen, das sind eben die gleichen. Und das bringt uns einfach wirklich nicht weiter.
Das wollte ich natürlich nicht sagen. Die Frage wäre ja gewesen, ob möglicherweise die Herangehensweise auch eine Senkung, eine Diskussion über eine allgemeine Senkung des Rentenalters, das wäre ja auch eine Arbeitszeitreduktion, allerdings mit dem Nachteil, dass sich nichts ändert im Laufe der Erwerbsarbeit. Also arbeiten würden wir ja dann gleich viel in der Woche. Oder auch das Denknetz, um das mitzunehmen, hat ja auch ein Modell entworfen des bedingungslosen Sabbaticals, also eines Rechtes auf einer Auszeit. Wären das auch Modelle? Oder findest du, es geht jetzt primär mal darum, dafür zu schauen, dass wir im Alltag, im Alltäglichen, wirklich die verschiedenen Arten von Arbeit besser miteinander verbinden können?
Ich glaube, wenn man die feministische Perspektive mitdenkt, wenn man wirklich an diese unbezahlte Care-Arbeit denkt, die eben relevant ist.
Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, was wir unter dem Begriff der Care-Arbeit verstehen und warum das ein Problem ist, respektive eine ungelöste Frage.
Die unbezahlte Care-Arbeit ist ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Also schon nur die Sorge- und Versorgungsarbeit, die wir leisten in der Schweiz, die beträgt 70% der gesamten Arbeit, die geleistet wird. Das ist ein sehr hoher Anteil. 80% davon wird von Frauen geleistet, ein Großteil davon unbezahlt und das ist ein Teil, den man nie mitdenkt, wenn man von Arbeit spricht.
Also da geht es um die Betreuung von Kindern, von kranken Menschen, von Eltern, Beispiel Kita, Pflegeheim, das ist zwar da nicht unbezahlt, aber oftmals leider schlecht bezahlt.
Genau, und auch Teil dieser 70% Sorge- und Versorgungsarbeit, die geleistet wird. Und diese Arbeit, die wird nicht mitgedacht. Und ich denke, wenn man über Erwerbsarbeitssenkungen diskutiert oder grundsätzlich über Erwerbsarbeit, muss man halt auch daran denken, dass nicht alle Arbeit innerhalb der Erwerbsarbeit geleistet wird, sondern auch, dass es noch mehr Arbeit gibt. Und wenn man die Stunden anschaut, die junge Mütter oder auch junge Väter arbeiten, das sind viel mehr als die, die tatsächlich bezahlt werden. Jetzt ist es einfach so, dass Frauen, also Männer und Frauen arbeiten in der Schweiz fast gleich viele Stunden. Frauen eine Stunde mehr seit letztem Jahr, verdienen aber 108 Milliarden weniger am Schluss des Jahres. Und das passiert vor allem, weil sie einen höheren Anteil unbezahlte Arbeit leisten im Vergleich zu den Männern, die eben einen höheren Anteil Erwerbsarbeit leisten. Und die Arbeit, die sie leisten, wird schlechter bezahlt, weil sie eben in diesem Sorgearbeit.
Das heißt, eine Reduktion der Erwerbsarbeitszeit oder der Wochenarbeitszeit, damit wäre die Hoffnung, sag ich mal, verbunden, dass der Ausgleich zwischen Erwerbsarbeit und Care-Arbeit auch zwischen den Geschlechtern besser ausgeglichen werden könnte.
Das ist sicher eine Hoffnung, also nicht nur eine Hoffnung. Es gibt Studien aus Schweden, die ganz klar zeigen, eine Senkung der Arbeitszeit, der Erwerbsarbeitszeit führt zu einer besseren Verteilung der Arbeit. Und das ist, also ich meine, das muss man schon sagen. Es ist ja nicht so, dass Männer nicht arbeiten, sondern sie gehen aus dem Haus und leisten Erwerbsarbeit. Und das ist auch gut so. Aber wenn man will, dass sie mehr unbezahlte Care-Arbeit übernehmen, dann muss man ihnen auch die Zeit dafür verschaffen. Das ist das, was der Unterschied ist zwischen Gleichstellungspolitik von links und feministischer linker Politik. Dass man wirklich sagt, man will eigentlich eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von allen. Und das bedeutet eben auch, Zeit zu schaffen, um diese unbezahlte Care-Arbeit leisten zu können. Das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt, und das darf man eben nicht vergessen, Frauen arbeiten sehr häufig Teilzeit. Sie arbeiten Teilzeit, weil sie eben ganz viel unbezahlte Care-Arbeit leisten. Wenn natürlich Frauen weniger, also wenn die Vollarbeitszeit tiefer ist, dann sind auch ihre Teilzeitpensen höher und durch das verdienen sie auch mehr. Also wenn wir sagen, 100% sind dann nicht mehr 40 Stunden, sondern nehmen wir 32 und Frauen arbeiten 80% heute, dann wäre ja das alte 80% das neue 100% und das heißt, sie würden auch mehr verdienen, was gut ist für ihre Altersvorsorge. Also diese Effekte kommen natürlich zum Tragen bei einer Senkung der Erwerbsarbeit.
Es gibt aber zwei Dinge an, die wir vielleicht diskutieren müssen. Das eine ist, es gibt ja auch in der jetzigen existierenden Privatwirtschaft, teilweise jetzt auch seit der Krise etwas mehr in öffentlich-rechtlichen Bereichen, Pflegeheimen, Spitäler, durchaus eine Bewegung Richtung Viertagewoche, in der Regel nennt man das dann, allerdings um den Preis einer Verlängerung des Arbeitstages, wo man sagt, ja, es ist gut, 4 Tage arbeiten, aber dann muss es dichter sein, also work hard, party hard, oder quasi einen Tag mehr frei. Das ist das eine Modell. Sollten wir das dann als positive Entwicklung verstehen und mitnehmen als Linke, oder müssen wir das abwehren, weil es genau in die falsche Richtung geht? Und die andere Frage, die sich damit sofort anschließt bei dem, was du erwähnt hast, ist natürlich zu sagen, ja gut, weniger arbeiten, Teilzeit ist ja gut, aber wenn ich auf einem tiefen Lohn Teilzeit arbeite und der geht jetzt noch zurück, weil ich noch weniger Stunden arbeite, dann ist vielleicht gerade für diese Frauen weniger reicht, weil ihre Rente tiefer ist. Also müssen wir die Löhne mit ausgleichen mit einer Senkung der Arbeitszeit oder geht dein Modell auf eine Senkung der Löhne aus?
Nein, also um hinten anzufangen, nein, mein Modell ist bei Lohn, also der Lohn muss bleiben und dann im tiefen und mittleren Sektor so oder so steigen. Also ich meine, Tieflohnbranchen sind ein Problem und das müssen wir angehen. Aber ich denke, das muss man so oder so angehen. Es ist eben nicht ein Entweder-Oder.
Aber du würdest sagen, 35 Stunden, schrittweise, Entschuldigung, senken auf 35 Stunden und den Lohn auf dem bisherigen Niveau von 40, 42 oder was auch immer Stunden halten.
Ja, unbedingt. Also voller Lohnausgleich, das ist das Minimum.
Für alle oder gibt es auch eine Grenze?
Es gibt ja dieses Modell der Universität Bern, die ausgerechnet haben, wie man das eigentlich finanzieren könnte, so eine Erwerbsarbeitssenkung. Und die sagen, dass es durchaus möglich ist, gerade bei hohen Löhnen keinen Lohnausgleich zu machen, dass das einen guten Effekt hätte auf das Klima. Jetzt sind wir in der Klimadiskussion. Genau, kommen wir noch dazu. Kein Problem. Und ich finde, hohe Löhne müssten jetzt nicht vollumfänglich ausgeglichen werden, weil dort, und das zeigen ja auch zahlreiche Studien, dort geht es ja nicht in erster Linie darum, dass sie, wenn sie wählen können, dann wählen sie auch mehr Zeit und nicht mehr Lohn, weil sie diesen Lohn eigentlich gar nicht nötig hätten. Hingegen bei tiefen und mittleren Löhnen ist das ganz eine andere Diskussion. Das darf nicht auf Kosten ihrer Löhne gehen, definitiv nicht.
Das ist klar. Und eben diese Frage der Verkürzung auf Teilzeitarbeit und auf kompaktere Arbeitstage, dafür einen Tag mehr frei. Du lachst, das ist nicht die richtige Richtung. Obwohl, ich will sagen, verstehe, dass du die Antwort hast du jetzt vorneweg genommen, das ablehnst. Aber es zeigt ja, dass zumindest so die Grunderkenntnis, dass offensichtlich das Verhältnis über die Woche nicht stimmt, das ist ja nicht falsch. Und die Frage ist, kann man das politisch trotzdem nutzen, obwohl es natürlich die Unternehmen versuchen, im Sinne einer Produktivitätssteigerung einzusetzen, zu ihren Gunsten.
Ich wäre einfach erstaunt, ob das zu dem führt, weil es gibt doch einige Studien, gerade aus Harvard, die eben zeigen, dass ein Großteil der Stunden, die wir im Büro verbringen, nicht mega produktiv sind, schon heute nicht. Wenn man von einem 8-Stunden-Tag ausgeht, die Produktivität wird dort nicht gesteigert, wenn man länger arbeitet, weil die Konzentration auch nicht steigt. Aber das ist nicht mein Argument, das sollen die selber anschauen. Ich denke, das kann einfach aus einer linken Perspektive nicht das Ziel sein, weil wir haben eine Produktivitätssteigerung, es gibt eine Reichtumssteigerung. Und die Frage ist, wie verteilen wir diese Gewinne? Wie verteilen wir das, was wir als Gesellschaft erarbeitet haben? Und das müssen wir, das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Und dann müssen wir noch die Frage beantworten, was ist wichtig für diese Gesellschaft und was ist wichtig für die Menschen in dieser Gesellschaft? Und ich denke, da Stichwort Burnout. Also wir haben ein massives Problem. Wir haben eine Volkskrankheit, die nennt sich Burnout. Das kostet uns jedes Jahr nur in der Schweiz 6,4 Milliarden Franken. Also wenn dann die kommen, die sagen, wie wollen wir das finanzieren? Ja, wenn man sich eine 35-Stunden-Woche leisten würde, würde man vielleicht ein bisschen weniger Geld für Burnouts ausgeben. Wäre eine gute Umverteilung, würde ich jetzt mal behaupten.
Das Originelle ist ja, als Mitglied der Wirtschaftskommission bekommen wir das jetzt gleich mit, ist ja, dass die Bürgerlichen genau aus der gleichen Analyse Burnout kommen und dann sagen, ja, die Lösung ist, wir müssen halt die Arbeitszeit flexibilisieren. Die Leute müssen auch, nachdem sie die Kinder ins Bett getan haben oder am Sonntag die Mails beantworten können, weil dann ist der Alltag etwas entspannter. So kann man offenbar auch argumentieren. Aber das ist ja nicht das, was ihr meint.
Reine Interessensfrage. Haben diese Leute Kinder, die sie tatsächlich betreuen?
Mit dem zweiten Teil, den du hinzugefügt hast, würde ich sagen, diejenigen, die das stark vertreten, tatsächlich nicht. Ja, das ist, oder zumindest handeln sie auch nicht im Auftrage derer, bei denen die Kinderbetreuung als ernsthafte Arbeit gilt. Das kann man, glaube ich, ungefährlich sagen, dass sie den Teil nicht sehen. Das muss ich auch sagen. Also die Idee zu sagen, ich erhole mich, währenddem ich 2 Stunden mit meinen Kindern spiele und habe nachher wieder Kraft, um Mails zu beantworten, das kann nur von Leuten stammen, die noch nie mit Kindern gespielt haben. Das ist auf jeden Fall richtig. Um es noch zurückzunehmen, es gibt aber eine Diskussion, glaube ich, die wir noch führen müssen, gerade aus der feministischen Perspektive. Du sagst jetzt, das Argument ist, wir senken die Erwerbsarbeitszeit auf 35, 30 Stunden, was auch immer. Das ist ja dann eine gesellschaftliche Aushandlung auch und schaffen damit eine bessere Verteilung der Care-Arbeit. Es gibt auch die klare Position, die sagt, das ist der falsche Weg, sondern wir müssen einfach die gesamte Care-Arbeit zu Lohnarbeit machen, quasi Vollzeit und gar nicht diesen Raum schaffen dafür, dass wir quasi mehr Care-Arbeit unbezahlt haben. Ist das ein Widerspruch oder kannst du diesem Argument etwas abgewinnen?
In gewissen Bereichen habe ich Verständnis für diese Forderung. Ich finde, gerade wenn es darum geht, dass wir den Service public ausbauen und gewisse Arbeit auch übernehmen und als Gesellschaft bezahlen, da bin ich voll dabei. Stichwort Kita-Initiative, die wir ja gerade lancieren werden. Ich denke, das ist eine sehr wichtige, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Aber bei anderen Sachen, es gibt Sachen, die kann man einfach nicht vergesellschaftlichen. Also ich meine, wenn man Kinder zu Hause hat, dann ergibt das Arbeit. Und jetzt ist natürlich die Frage nach Lohn für Hausarbeit. Ich finde halt diese Forderung ein bisschen zu wenig visionär. Weil ich hätte gerne dass die Leute frei entscheiden können. Ich hätte gerne, dass diese Arbeitszeitverkürzungsdiskussion auch zu einer Aufweichung der Geschlechterrolle führt. Und ich bin nicht sicher, dass bei einem Lohn für Hausarbeit das auch passiert.
Oder dass es eine Stabilisierung wäre unter Umständen?
Ja, eine Stabilisierung. Also ich meine, es gibt logisch, es gibt historische Entwicklungen, die etwas anderes sagen, die ganz klar zeigen, wenn eine Arbeit bezahlt wird, dann steigen auch viel mehr Männer ein und das hat auch ein...
Gesellschaftlich aufgewertet.
Genau, Kochen ist das beste Beispiel dafür. Sobald es bezahlt wurde, wurde es vor allem von Männern gemacht, im bezahlten Bereich, im unbezahlten immer noch von Frauen. Aber ich weiß nicht, es ist... Ich find's einfach nicht der richtige Weg. Ich find's nicht der richtige Weg, weil ich wirklich das Gefühl habe, das verstärkt diese Geschlechterrollen und ich würde gerne diese Geschlechterrolle auch aufweichen. Und da bin ich überzeugt und eben, wir haben auch Statistiken, die das zeigen, wir haben Studien, die das zeigen, dass es eben dazu führt, dass diese unbezahlte Care-Arbeit auch besser verteilt wird. Das wissen wir halt schlicht und einfach nicht bei der beim Lohn für Hausarbeit. Und darum habe ich diesen Weg gewählt. Auch weil ich finde, dass dann die Wirtschaft mehr in die, die Wirtschaft im liberalen Sinne, mehr in die Verantwortung gezogen wird, weil sie da auch mehr bezahlt und es nicht über den Staat geht. Und ich finde das den besseren Ansatz.
Jetzt haben wir für die Argumente aus feministischer Perspektive und gewerkschaftlicher Perspektive etwas aufgenommen. Aus beiden Perspektiven hätte man aber durchaus schon 2012 für die Initiative von Travail Suisse stimmen können. 6 Wochen Ferien für alle. Man muss ehrlich gestehen, die ist relativ deutlich gescheitert. 2/3 der Schweizer Bevölkerung hat sich dagegen ausgesprochen. Jetzt mal ausgenommen, dass ein Großteil der Menschen nicht stimmen und wählen kann, was ein Skandal für sich ist. Das waren wahrscheinlich auch viele Lohnabhängige. Bedeutet das, jeder Anlauf für eine Verkürzung der Arbeitszeit ist schon wieder gescheitert oder positiv formuliert? Wie kommen wir gegen die Propaganda von rechts an, die auch bei deiner Idee oder anderen Ideen wieder sagen wird, wenn wir das tun, dann endet das im volkswirtschaftlichen Desaster?
Ich glaube, linke Forderungen sind grundsätzlich immer ein Weg, den man gehen muss. Es ist immer eine Entwicklung, die auch passieren muss. Und ich meine, jetzt reden auch die Rechten davon, dass man 6 Wochen Ferien haben sollte in der Schweiz. Ich denke, das ist sicher auch eine langfristige Folge dieser Initiative. Man kann sicher nicht negieren, dass da die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch dagegen gestimmt haben. Das hat sicher auch mit der Angst zu tun, die da verbreitet wird, seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Das ist sicher das eine. Aber das Zweite, und das finde ich auch spannend, ich glaube, es ist nicht das, was die Leute brauchen. Ich glaube, dass die Leute, ich meine, jeder hätte gerne 6 Wochen Ferien, aber es ist nicht etwas, das im Alltag für viele Leute im Alltag relevant ist, sondern ich glaube, es wäre relevanter, dass die Erwerbsarbeitszeit in der Woche gesenkt wird, damit sie eben weniger Stress ausgesetzt wird, damit sie eben besser Kinderbetreuung leisten können, damit sie mehr Freizeit haben in ihrem Alltag. Ich denke, diese Forderung stößt viel mehr auf Anklang.
Und klar, und damit verbinden wir ja auch eine Fragestellung dann auf der anderen Seite, oder was du am Schluss gesagt hast. Das Spannende ist ja in dieser Debatte, und das war schon um 6 Wochen Ferien, dass ja dort auf zwei Seiten auch realistische Ängste tatsächlich entstehen, die man, glaube ich, ernst nehmen muss. Das eine sind ganz kleine Betriebe, denen man sicher helfen muss in der Umstellung. Das andere ist aber, in der Diskussion in Deutschland ist das gerade sehr aktuell, von Seite der Lohnabhängigen, die sagen, ja, die Idee einer Arbeitszeitsenkung ist zwar gut, aber mein Problem ist eher, dass ich zu wenig Arbeit habe, kuriere in der Pandemie beispielsweise. Und dort wird die Forderung verbunden, beispielsweise von der Linken und gewissen Gewerkschaften, indem man sagt, ja, Senkung der Erwerbsarbeitszeit ist wichtig, aber wir müssen das verbinden mit einem Anspruch auf eine Mindestarbeitszeit. Das heißt, wenn ich arbeiten will, dass ich dann das Recht habe, mindestens so viele Stunden zu arbeiten, die mir ein Einkommen garantieren, von dem ich leben kann. Verstehst du diese zweiseitige Herangehensweise?
Ja, ich verstehe die zweiseitige Herangehensweise komplett. Ich denke auch, dass wenn man eine Senkung der Erwerbsarbeitszeit hat, hat man dann auch eine bessere Verteilung der Arbeit, die überhaupt ansteht. Ich erhoffe mir auch einen positiven Effekt darauf, dass dann die Arbeit, die eben dann nicht mehr geleistet werden kann, weil die Erwerbsarbeitszeit einzelner Personen gesenkt wird, natürlich mehr Arbeitsstellen
quasi mehr Arbeitsvolumen frei macht.
Ja, genau.
Wird aber nicht automatisch kommen, darum wird man kämpfen müssen.
Genau, und ich meine, das ist eine Frage, die wir vorher aufgeworfen haben, aber nicht beantwortet haben, nämlich die Frage nach dem politischen Weg, ja. Oder? Die Frage ist, geht man über den Gesetzesweg, geht man über den GAV oder geht man über einen individuellen Weg? Der individuelle Weg, das ist einfach ein Privileg von sehr wenigen, von dem her, den würde ich mal als eine politische Perspektive jetzt eher sein lassen. Aber es muss ein Zusammenspiel sein von politischer Forderungen, von einer Senkung der Erwerbsarbeitszeit im Arbeitsgesetz, aber auf der anderen Seite brauchen wir ganz klar starke Gewerkschaften, wir brauchen Gesamtarbeitsverträge, die dann auch solche Geschichten stabilisieren. Das kann man nicht voneinander trennen, das ist klar so. Und vor allem gerade in der Schweiz kann man das nicht voneinander trennen.
Kommt man denn auf dem politischen Weg wirklich, wirklich vorwärts? Weil ja doch, was wir feststellen müssen, zumindest in der allgemeinen Debatte, ist so diese Idee, wir Schweizerinnen und Schweizer, wir arbeiten viel, wir sind fleißig und wir sind stolz darauf, dann ist das ja auch immer, ich habe manchmal das Gefühl, diese Debatte um die Erwerbsarbeitszeit wird teilweise auch empfunden als Angriff auf dieses Selbstverständnis, löst viele Abwehrhaltungen dann auch aus, man will quasi, jetzt kommen die Faulen oder so, das ist die Geschichte. Wie gehen wir damit um? Wie knüpfen wir an den Realitäten, die du erwähnt hast, an, wo die Leute wirklich eine Ausbeutung erfahren über zu lange Arbeitszeiten, wo man eine Gegenerzählung aufbauen könnte, muss man es mit diesen Menschen zusammen machen, wahrscheinlich eine solche Forderung.
Natürlich. Also ich meine, das ist nicht eine Diskussion, die man einfach auf einer Meta-Ebene führen kann und die man nicht führen kann mit den Menschen. Aber ich meine, ich war Gewerkschaftssekretärin im Detailhandel und ich habe einfach festgestellt, dass wenn man, ich meine, der Detailhandel ist nach wie vor einer der schlechtest bezahlten Bereiche, die man hat in der Schweiz. Und das, obwohl der Mehrwert, der geschaffen wird, sehr, sehr hoch ist. Also sehr viel Geld, das da gescheffelt wird. Aber ich meine, Leute, die 100% arbeiten, 45 Stunden die Woche arbeiten, bei 3.700 Franken Lohn, das ist etwas, das es regelmäßig gibt, das man antrifft. Und wenn man dort dann gesagt hat, ja gut, es gibt keine Lohnerhöhung zum Beispiel, dann man hat niemand damit auf die Barrikade gekriegt. Hingegen, wenn man gesagt hat, sie müssen jetzt 15 Minuten länger arbeiten am Abend, Streik, habe ich zweimal erlebt. Und das ist mega krass, das ist, weil ihr Alltag, gerade der Alltag dieser Frauen, unglaublich durcheinandergebracht wird durch solche Sachen, weil sie haben eine Kinderbetreuung, die sie machen müssen, sie arbeiten eh schon mega lange und dann sollen sie noch länger arbeiten. Das ist für sie sehr wichtig und ich glaube, gerade solche Menschen holt man eben ab mit einer Erwerbsarbeitszeitsenkungsdiskussion.
Das sind ja auch meistens die Menschen, die dann wirklich politisch die wenigen Male, wo sie Gehör erhalten, dann, wenn wir es schaffen, Sonntagsarbeitszeit zu verhindern, im Kanton Bern geschehen vor ein paar
etwa sechs Monaten, ja.
Ah, nur sogar sechs Monate.
Ja, das letzte Mal. Wir machen es immer wieder im Kanton Bern.
Im Kanton Aachen kennen wir das auch, ja. Und das stelle ich immer wieder fest, da sind die Bürgerlichen in der Kommission immer überrascht. Die sagen, ja, Digitalisierung und flexibel arbeiten, das wollen doch jetzt alle. Das ist schon krass. Dann merkt man, wie wenig Perspektive für diese Realitäten es in diesen Kreisen dann gibt.
Ja, vor allem, weil sie erfahren haben, was es heißt. Oder man hat ihnen gesagt, Donnerstagabend machen wir den Abendverkauf. Aber bis 9, genau. Aber ihr könnt dann schon wählen, ob ihr kommt oder nicht. Ja, geh mal irgendwo in einen Coop fragen, ob irgendjemand wählen kann, ob sie Abendverkauf machen, Donnerstagabend bis 9. Niemand wählt. Das sind die Bürgerlichen, die einfach noch nie mit jemandem gesprochen haben oder nichts zu tun haben mit Menschen, die nicht in ihrer Klasse angesiedelt sind. Weil wählen kann niemand im Tieflohnsektor, sondern die müssen einfach machen, weil sonst stellt man sie einfach raus. Das ist die Realität, die stattfindet in diesen Tieflohnbetrieben. Und genau darum ist eben eine Flexibilisierung der Arbeitszeit halt für diese Menschen, dass sie mehr arbeiten werden. Es heißt, dass sie mehr arbeiten werden zu schlechteren Bedingungen, dass sie noch weniger Privatleben haben, dass sie noch mehr Arbeitsabruf haben und so weiter und so fort. Und genau darum müssen wir uns auch dagegen wehren, weil es einfach, ja, es ist einfach daneben.
Wir haben jetzt relativ viel gesprochen über diese gesellschaftlichen, gewerkschaftlichen Realitäten, über die feministische Perspektive, wir das nicht abschließen, aber wir haben anfangs erwähnt, dass man durchaus auch einen Anschluss findet aus der Klimabewegung an diese 35-Stunden-Debatte. Jetzt intuitiv, oder ich habe das immer wieder erlebt, auch in unserer Partei und Fraktion, dass die Leute gesagt haben, nein, ich überspitze jetzt ein bisschen, ja, nicht die Arbeitszeit reduzieren, weil dann geben es die Leute für dumme Sachen aus, diese Zeit, die sie haben, für dumme Sachen aus, wie zum Beispiel Fliegen, und das zerstört das Klima. Wie kann man denn aus einer Klimaperspektive argumentieren, dass das trotzdem richtig ist? Oder was hältst du von diesem Argument?
Es stimmt halt einfach nicht. Das ist der Punkt. Das ist ein Argument, das auch widerlegt wurde. Wie gesagt, die Universität Bern hat eine sehr schöne Studie darüber gemacht, über die übrigens auch im Denknetz berichtet wurde, in der letzten Denknetz-Zeitung oder vorletzten Denknetz-Zeitung, wo aufzeigt, dass eben die Frage ist, wenn man die Arbeitszeit senkt, muss man dann überall einen Lohnausgleich oder den Lohn gleich behalten oder nicht? Und was sie ganz klar sagen ist, wenn man in den hohen Segmenten die Arbeitszeit senkt, bei gleichbleibendem Lohn, dann führt das dazu, dass die Menschen mehr fliegen und mehr
Luxuskonsum und die zweite Yacht und zur dritten, genau, Mal Mallorca und so.
Aber bei den Leuten mit den tiefen und mittleren Löhnen, bei denen passiert das nicht, weil die geben das Geld für alltägliche Sachen aus oder zum Beispiel sogar für bessere Produkte und mit höheren Qualität, die sie sich heute schlicht und einfach nicht leisten können. Aber es ist halt eine Argumentation, die nicht aufgeht, beziehungsweise sie geht halt nur auf, wenn man, keine Ahnung, 9.000 und drüber verdient.
Das bedeutet, das müssen wir vielleicht ausschlüsseln. Was ist denn die Argumentation aus einer klimabewegten Perspektive? Das würde ja dann bedeuten, sehr stark noch bei den anderen beiden, das ist logischerweise auch der Fall, aber aus der Klimaperspektive zu sagen, dann ist ja die 35-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche ein Teil eines Puzzles, das dazu dienen muss, die wirtschaftliche Produktion etwas mehr auf Suffizienz zu organisieren, mit dem Ressourcenverbrauch herunterzufahren, darüber, dass halt auch weniger Arbeit zur Verfügung steht und wir die Dinge, die wir nur überflussmäßig produzieren, dann weniger produzieren. Ist das die Überlegung aus der Klimaperspektive?
Das ist sicher ein Teil der Überlegung, aber ich bin dort immer auch ein bisschen vorsichtig, weil es eben zu sagen, man produziert einfach weniger. Die Frage ist, von wem produziert man weniger? Das ist sicher die eine Frage.
Und die zweite, zurück auf die Bäume. So.
Genau, also da bin ich wirklich nicht zu haben dafür. Klar. Und die zweite Frage ist ganz klar, welche Arbeit stellt man dann ins Zentrum? Weil es gibt Arbeit, die muss geleistet werden in dieser Gesellschaft, sonst gibt es diese Gesellschaft nicht. Und dann muss man sich fragen, welche Arbeit ist wichtig für diese Gesellschaft? Und dann kommt man relativ schnell drauf, dass eigentlich die wichtigste Arbeit für diese Gesellschaft die Care-Arbeit ist, über die wir gesprochen haben, also irgendwie Arbeit in den Spitälern, das Großziehen von Kindern, das Pflegen von Menschen und so weiter und so fort. Und die ist halt relativ klimaneutral, also außer man ist dafür, dass es weniger Menschen gibt auf dieser Welt, aber das ist nicht meine Perspektive. Aber das ist eine Arbeit, die ganz klar, wenn man sie ins Zentrum der Gesellschaft stellt, dann auch besser ist für das Klima. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, und der kommt ein bisschen aus einem liberalen Eck, aber wenn man zum Beispiel mit einer 4-Tage-Woche argumentieren würde, führt das natürlich auch dazu, dass Menschen weniger pendeln. Das ist auch etwas, das einen Impact hat auf das Klima. Also es gibt viele positive Auswirkungen auf das Klima. Ich denke einfach, dass der Grundsatz oder das Wichtigste ist an dieser Forderung, ist, dass das eine Forderung ist, die es schafft, all diese Bewegungen zu vereinen. Und darum ist sie auch so wichtig und so zentral, sie im Moment zu stellen und auch an dieser auch zu arbeiten, weil sie es wirklich schafft, die Klimabewegung, die feministische Bewegung und die Arbeiterinnenbewegung zu vereinen und diese Problematiken auch so anzugehen. Und ich denke, das ist zentral. Es kann nicht nur eine Antwort geben, das ist klar, aber man kann diese Thematiken auch nicht einzeln angehen, sondern man muss sie zusammendenken. Und das machen wir.
Du hast diesen Vorstoß, vielleicht um noch ins sehr Konkrete zu gehen, Ende Dezember lanciert. Was sind denn die, das war ja dann medial auch thematisiert, gab es dann Reaktionen, mal abgesehen von den üblichen Kommentarschreiben auf den einschlägigen Portalen, hat das eine Reaktion ausgelöst?
Ich glaube schon. Also ich hatte viele Reaktionen. Ich denke, die Menschen sind daran interessiert. Ich denke, es lohnt sich auch, mit den Menschen darüber zu sprechen, weil es sie halt in ihrem Alltag auch abholt. Es ist etwas, das sie jeden Tag beschäftigt. Arbeiten ist etwas vom Zentralen, das wir machen in dieser Gesellschaft. Und trotzdem wird so wenig darüber gesprochen, was arbeiten wir eigentlich, wieso ist das so, wieso kann man es nicht anders organisieren, wie wollen wir diese Arbeit in dieser Gesellschaft organisieren, was machen wir mit dem Mehrwert, der entsteht. Und die Diskussion rund um die Arbeitszeitreduktion stellt eben diese Fragen. Und darum ist sie auch so spannend aus einer linken Sicht, weil wir eben all diese Fragen stellen können und sie auch beantworten können.
Wie könnte es denn jetzt weitergehen politisch auf diesem Weg? Bis ein Vorstoß zur Abstimmung kommt, geht es ja noch relativ lange wahrscheinlich. Wenn überhaupt, ja, wie wir aus der Erfahrung im Parlament wissen.
Ja, das ist so. Ja, ich denke, es war wichtig, die Diskussion auf einer parlamentarischen Ebene zu platzieren, auch weil sie eben in all diesen Ländern, die wir erwähnt haben, thematisiert wird im Moment. Und dann ist es auch richtig, dass wir es auch in der Schweiz thematisieren. Der Weg für diesen Vorstoß, der ist schon viel, viel länger. Also wir haben bereits 2016 bei der JUSOG angefangen mit dieser Diskussion, wo wir viele Grundlagepapiere auch erarbeitet haben, auch in Zusammenarbeit mit dem Denknetz. Und jetzt gilt es, diesen Weg auch weiterzugehen und diese Forderung tatsächlich auch in die Bevölkerung zu tragen. Ich finde es sehr schön, dass gerade Gewerkschaften wie die UNIA, aber auch der SEV sich sehr konkret und Sandicom sehr konkret mit dieser Forderung auseinandersetzen. Und ich denke, wenn man jetzt in all diesen Bewegungen, also die feministische Bewegung macht das schon seit einiger Zeit, der Klimastreik wird am 9. April auch diese Frage nochmals ins Zentrum rücken. Und wenn die Arbeiterinnenbewegung diese auch nochmals thematisiert, dann haben wir wirklich unterschiedliche Schienen, die sich hoffentlich treffen, wo wir hoffentlich dann auch ein konkretes Resultat kriegen.
Könnte es denn ein Weg sein, diese Überlegung gibt es ja, das wirklich auch als Volksinitiative zu lancieren, im Wissen, es gibt in der Schweiz heute nur eine sehr unklare Regelung bezüglich, oder sagen wir zumindest ungeprüfte Regelung bezüglich der Höchstarbeitszeit, oder ist die Initiative auch ein bisschen die Gefahr, wie bei der Mindestlohninitiative, dass wir dann schwierig im Resultat landen und es lange geht, um den politischen Prozess voranzutreiben? Oder siehst du da Chancen darin, das auf dieser Ebene zu versuchen?
Ich denke, gerade die Mindestlohninitiative ist eigentlich ein großer Erfolg, weil wenn man heute schaut, wo das die Löhne sind der Menschen, dann ist das Verständnis in der Bevölkerung, dass 4'000 Franken das Minimum ist und alles drunter ist unanständig. Und das hat die Initiative rund um den Mindestlohn geleistet und das hat sie auch erreicht. Könnte eine Initiative rund um eine 35-Stunden-Woche zum Beispiel das Gleiche leisten? Ich hoffe es, weil es gibt bereits KMUs, es gibt Unternehmen, die sich jetzt schon damit auseinandersetzen, dass sie die Arbeitszeit senken. Es gibt auch Spitäler, die das zum Beispiel machen, weil sie keine Leute mehr finden. Ich denke, das könnte sicher die Diskussion vorantreiben. Aber ich finde, wir sollten immer spielen, um zu gewinnen. Also wenn wir eine Initiative lancieren, dann müssen wir auch versuchen, sie mit 51% mindestens durchzukriegen.
Kurzfristig wird es noch ein paar andere Auseinandersetzungen geben. Wir haben es schon angesprochen, vielleicht zum Abschluss doch noch kurz. Es geht ja im Endeffekt eigentlich, wenn wir jetzt über die Rentenreformen diskutieren, um eine sehr ähnliche Frage, wie viel Lebenszeit steht zur Verfügung für die Arbeit und was davon ist außerhalb zur Verfügung. Trotzdem ist es dort fast noch viel schwieriger, über diese Schiene die Debatte zu führen. Also in der Schweiz die Forderung zu stellen, wir senken das Rentenalter, wäre wahrscheinlich noch schwieriger. Meinst du, das wäre eine anschlussfähige Debatte, wenn wir schon über das Rentenalter 65 für Frauen so hart streiten? Oder bleibt es im Moment bei dieser Forderung nach der 35-Stunden-Woche oder 30-Stunden-Woche?
Ich teile die Einschätzung nicht, dass es so eine schwierige Debatte ist, weil konkret passiert sie ja. Konkret haben wir die letzte LMV große... Genau, letzte große Arbeitszeitsenkung hat bei den Renten stattgefunden, LMV, Anfangs 2000er. Dann reden
ist aber wieder immer wieder umstritten, müssen wir auch ehrlich sagen. Aber ja,
völlig, aber das Wichtige ist, es ist umstritten und die Frauen stehen solidarisch mit den Bauarbeitern hin und kämpfen dafür, dass wir diese Rentenalter nicht erhöhen. Weil das ist genau der Punkt. Oder? Es ist egal, welches Geschlecht man hat, es ist egal, welche Berufsgattung man drin ist. Wir kämpfen dagegen, dass das Rentenalter erhöht wird. weil es aus gesamtgesellschaftlicher Sicht, und ich finde, man sollte jedes Rentenalter und grundsätzlich Erwerbsarbeit, alle Arbeit aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht anschauen, weil wenn man das nicht macht, dann entgeht einem ganz viel, eben zum Beispiel die unbezahlte Care-Arbeit. Ist es wirklich stupide, dieses Rentenalter zu erhöhen? Und dann haben wir die Diskussion, die führen wir gerade auch bei den Malerinnen und Malern, um die Senkung der Erwerbsarbeitszeit im Sinne einer Senkung des Rentenalters. Es ist eine Diskussion, die sich anbahnt, auch im Pflegesektor. Also diese Diskussion, die wird geführt, ich finde es nicht so abstrus zu sagen, auch, dass man das Rentenalter
senkt. Finde ich natürlich auch inhaltlich auch nicht. Ich habe mich gefragt, ob es politisch anschlussfähig wäre, wenn schon die Senkung der Erwerbsarbeitszeit in der Woche derart umstritten ist, offensichtlich.
Weil es war ja, aber Streit muss man anfangen, ja, um sie zu gewinnen. Das ist, also ich meine, die Frage ist, ist es anspruchsfähig? Wir kommen aus einer Zeit heraus, in der wir über Jahrzehnte, wird diese AHV schlecht geredet, seit Jahrzehnten argumentiert man damit, ja schließlich lebt man immer länger, und wir müssen dem entgegenhalten, weil man muss sich fragen, wer lebt eigentlich länger? Weil es sind vor allem die Reichen, die länger leben, nicht die Bauarbeiter. Die sterben nämlich irgendwie mit 66, weil sie ihren Lungen im Straßenbau kaputt gemacht haben. Die Frage ist, wer lebt tatsächlich länger? Wir müssen all diese Fakten, vermeintlichen Fakten, die die Rechte jetzt so lange portiert hat, die müssen wir in Frage stellen, weil sie sind nicht richtig. Wir müssen sie stellen, und zwar aus einer Klassenperspektive. Und wenn wir das machen, dann können wir diese Geschichte gewinnen. Weil die Frage ist wirklich, wer zahlt dann den Preis, um bis 65 zu arbeiten? Und das sind nicht die reichen Anwälte, weil die gehen mit 62 in Rente. Und das wissen wir, weil es gibt Studien dazu.
Fassen wir das noch einmal zusammen. Du bist nicht die Einzige, aber du hast einen Vorstoß gemacht. Darum machen wir das Gespräch parlamentarisch in Richtung 35-30 Stunden Woche, Senkung der Erwerbs. Ich weiß auch nicht, warum ich immer an diesen 35 festhalte.
Voll, weil ich wäre sehr gerne bei 25. Ich habe gedacht,
ist ein Anfang. Erwerbsarbeitszeit, das ist ein Anfang des Modells. Und dein Argument ist, es verbindet eigentlich mehrere Kämpfe. Die feministische, der Klimakampf und die Gewerkschaftsbewegung. Siehst du das auch als Abschlussfrage vielleicht in diesen Bewegungen? Also ist man sich in diesen Bewegungen bewusst, dass die Arbeitszeitverkürzung etwas das sein könnte, wonach wir, glaube ich, schon länger suchen, eben dieses Kämpfeverbindende, oder ist das erst ein Anfang dieser Diskussion?
Nein, es ist, der Weg ist ein anderer. Ich habe das nicht lanciert, indem ich es ins Parlament getragen habe, sondern es ist umgekehrt. Die Bewegungen haben es ins Parlament getragen, und ich habe es lediglich ausgefüllt und dann deponiert. In diesen Bewegungen ist diese Forderung präsent, und jetzt ist es an uns, diese Forderung dann auch eben ins Parlament zu tragen. Ja.
Hoffen wir das Beste. Herzlichen Dank, Tamara Funicello, für diesen Denknetz-Fokus. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir hoffen, wir haben Ihnen etwas einen Einblick geben können in diese Debatte, die uns sicher in den nächsten Monaten und Jahren noch begleiten wird.